Die heutige Folge wird präsentiert von Suunto, bekannt für hochwertige Tauchcomputer und zuverlässige Präzisionsgeräte für dein Unterwasserabenteuer.
Hallo und herzlich willkommen im Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich habe einen Gast heute bei mir, einen ganz speziellen Gast, der eigentlich in der Tauchszene gar keine Introduction braucht hier. Wir brauchen ihn eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Wir reden nämlich von Volker Clausen. Die meisten von euch kennen ihn. Er ist Gründer der Orca Dive Clubs und vor allem hat er auch einen Weltrekord aufgestellt im Tieftauchen mit dem Rebreather. Was das genau ist, was an diesem Tag passiert ist und wie man überhaupt auf die Idee kommt, so einen Weltrekord aufzustellen, das werden wir heute von ihm erfahren. Ich will aber noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Erstmal herzlich willkommen, Volker. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist.
Danke.
Volker, erzähl mal ganz kurz für diejenigen, die dich vielleicht doch noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
Tja, mein Name ist Volker Clausen. Ich war mal Tauchlehrer. Und aus dem Tauchlehrer hat sich dann die Orca Dive Clubs, erstmal Orca Tauchbasis und dann die Orca Dive Clubs entwickelt. Und ja, da bin ich immer noch Geschäftsführer, Teilhaber. So, wie sich
Du
halt
hast
das gehört.
also dein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, ne? Deine
Genau,
Passion.
ja, absolut, kann man so sagen. Ich habe mal vor langer, langer Zeit, ich greife jetzt, glaube ich, vor ein bisschen, vor langer, langer Zeit mal war ich beim DLRG, da habe ich das Tauchen gelernt. Erstmal geschnuppert und dann gelernt. Damals war es noch ein Abenteuer pur, das Tauchen lernen. Und das wurde dann zu meinem Hobby, zu einem sehr intensiven Hobby. Und irgendwann kam da mal meine Idee, dass ich jetzt irgendwo eine Tauchbasis aufmache. Das war dann in der Türkei, 1986.
In der Türkei. Ach, das
War die
wusste ich gar
erste
nicht. Das war die
Tauchbasis, ja.
erste.
Ja. Und der hieß noch nicht Orca, das war damals bei mir einkaufen, eine Barracuda-Basis. Und dann habe ich meine zukünftigen Partner habe ich dort kennengelernt und 1991 haben wir dann das Orca gegründet.
Wie hieß die erste Tauchbasis damals?
War eine Barracuda-Basis in Katsch.
Wahnsinn. Und dann hast du deine Partner kennengelernt und dann habt ihr die weiteren Tauchbasen gegründet.
Ja, erstmal eine in Hurghada dann. Das war 1993, unsere erste Tauchbasis in Hurghada. Ich habe die eigentlich immer alleine gemacht, die Tauchbasen, auch die dann weitergefolgt sind. Meine Partner damals, die haben dann Orca Reisen mitgegründet, erst Reisebüro, dann Reiseveranstalter. Und da haben sich auch diese Wege getrennt. Ich habe dann die Orca-Basen auch weiterhin alleine gemacht und ja.
Das
Und
ist
bin geblieben.
super spannend. Ich wusste gar nicht, dass die erste Basis in der Türkei war, aber ja, so
Meine, also
entwickelt sich.
persönlich,
Ja.
meine persönliche hat nichts mit irgendwelchen
Ja.
mit Orca zu tun gehabt. Damals gab es den Namen noch nicht.
Und hast du dort auch schon mit dem Rebreather angefangen oder kam das erst später?
Nein, das kam ja viel später. Das gab es damals noch nicht. Obwohl der erste Rebreather war 1887 oder sowas, war der nicht auf dem Markt, der wurde da entwickelt. Aber im Sporttauchen war das noch völlig unbekannt damals.
Wann war es das erste Mal, dass du damit in Kontakt kamst?
98, 99, so in dem Winter. Da gab es diese Träger Dolphin. Das war so dieses erste halbgeschlossene Kreislaufgerät. Halbgeschlossen heißt, dass man mit einem vorgefertigten Misch da getaucht ist. Und war an sich eine tolle Geschichte. Weniger Blasen, näher an Fisch ran und so. Das war die Faszination bei mir.
Und dann hast du es das erste Mal ausprobiert.
Da habe ich es erstmal ausprobiert, genau, und dann gelernt und dann Instructor drauf gemacht und so. Und so hat sich das dann weiterentwickelt.
Wahnsinn, was hat dich da so, ich sag mal, das erste Mal so richtig fasziniert, als du das ausprobiert hast? Wahrscheinlich gerade das Thema, ne, weniger Blasen, man konnte näher dann an den Fisch ran und so.
Ja, also man konnte länger im Wasser bleiben mit kleineren Flaschen. Dass einfach die Atemluft da ein bisschen gereinigt wird, also gereinigt wurde durch einen Atemkalk. Und dann hat man ein Nitrox-Gemisch eingeatmet. Deswegen auch die Nullzeiten haben sich da verlängert. Man konnte einfach länger unten bleiben.
Ja, das macht es natürlich sehr verlockend für jeden
Ja.
Taucher. Brauchen wir nicht ja, brauchen wir nicht
Waren
drüber
zwar
sprechen.
damals mit diesem Träger Dolphin hieß das Gerät, da waren zwar damals Tiefengrenzen und so, je nach Gemisch, maximal 40 Meter, ging auch ein bisschen tiefer, aber offiziell waren es 40 Meter, die Maximaltiefe.
Spannend, okay. Und dann hast du einen Instructor da drauf gemacht und hast das dann eben gelernt und dann auch wahrscheinlich anderen Leuten beigebracht.
Ganz genau.
Wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte einen Weltrekord aufstellen?
Das habe ich eigentlich so nie gesagt. Das hat sich einfach entwickelt. Ich habe damals mit Chris Ullmann und nachdem ich auch mit dem Body Inspiration angefangen habe zu tauchen, das ist ein ganz geschlossenes Kreislaufgerät. Und dass man da auch tiefer tauchen kann, auch mit Trimix und so. Und dann habe ich den Manfred Fürmann und Chris Ullmann kennengelernt und wir haben mal gesagt, ja, wir wollen mal die 200 Meter wollen wir mal erreichen. Und je mehr wir darüber gesprochen haben, da kam halt die Idee, es machen eine Schnapszahl. Die 222 wollten wir dann machen. Und dann haben wir überlegt, was wir alles dazu müssen. Haben wir Tabellen erarbeitet und haben verschiedene Sachen gemacht. Den Habitat hat Manfred Fürmann gebaut. Das ist so ein Luftballon unter Wasser, wo man dann 6 Meter reintauchen konnte und auch sprechen konnte, auch was essen konnte. So. Und ja, und dann, ja, wie gesagt, dann kamen die 222 Meter, dann hat sich ein Filmteam angemeldet, die dann das filmen wollte, und dann Galileo war damit im Spiel drin, er kam auch dann auf Galileo. Und dass es dann ein Rekord ist, das war eigentlich, das hat sich dann erst so entwickelt, da hat keiner an Rekord gedacht, eigentlich an Weltrekord oder so. Das war einfach, dann haben wir uns mal rumgehört, also war der tiefste Tauchgang mit Reprisa war dann auf 180 Meter und dann muss man die okay, dann haben wir einen Rekord gemacht.
Ach, spannend. Das heißt, es war eigentlich gar nicht so diese Idee dahinter oder der Anspruch dahinter zu sagen, wir stellen jetzt einen Weltrekord auf, sondern das war so, du mit deinen Freunden, die dann zusammensaßen
Ja.
und gesagt haben, boah, irgendwie will ich jetzt eigentlich mal über 200 Meter tauchen. Einfach so, ich sag mal, so ein eigener Anspruch an sich selbst eher.
Das war der Antrieb eigentlich, ne? Dass es aufgebauscht wird, auch von uns, dass wir dann mit Sicherungstaucher so viele gehabt haben und das Habitat gebaut. Das war eigentlich auch der Filmerei geschuldet, dass wir das da gemacht haben. Und es war dann schon viel Action. Wir haben, also ich hab ein halbes Jahr vorher trainiert, auch fleißig mit Yoga und in der Wüste bei über 30 Grad da gejoggt und so, also so Zeugs gemacht, das einfach auch körperlich fit zu werden, richtig.
Ja.
Ja, und dann ja, hat sich es dann am Ende bezahlt gemacht, dass wir auch viel trainiert haben.
Ja, das
Auch
glaube ich.
tauchen.
Das muss ja auch mental ein riesiger Punkt gewesen sein, ne? Also nicht nur klar, natürlich körperlich fit zu sein, aber auch sich, ich sag mal, mental darauf vorzubereiten, oder?
Ja, schon. Also ich habe mich da ein bisschen mit Yoga auch vorbereitet. Und ich meine, ich war viel tauchen, ich war viel im Wasser. Und wir haben auch Tiefen trainiert, der Manfred und ich, 180 Meter oder so. Da ist man schon, da fühlt man sich fit in den Tiefen auf jeden Fall. Und wir haben auch alle möglichen Szenarien trainiert und so. Also ja, dann fühlt man sich gut, wenn man sowas macht irgendwie.
Nimm mich mal mit in diesen Tag. Also du bist am morgens aufgestanden. Ich möchte es wirklich ganz genau wissen, weil das interessiert mich sehr. Du stehst am morgens auf und denkst dir so, ja, nachher gehe ich mal über 200 Meter tief tauchen. Wie bist du aufgewacht? Wie bist du aufgestanden? Wie hast du dich an dem gleichen Tag noch vorbereitet?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich gar nicht. Ich bin auch ganz normal aufgestanden, meinen Kaffee getrunken, gefrühstückt. Und dann kam ein Arzt, ein Taucherarzt, ein ägyptischer, der hat uns dann noch kurz untersucht. Also einen Puls gemessen und Blutdruck und so. Der war natürlich bei jedem ein bisschen höher als normal, schon klar. Aber sonst war eigentlich, sonst war rausgefahren mit dem Boot, da festgemacht. Das war eigentlich auch, das war geübt vorher, wo wir genau festmachen, weil das Habitat war ja schon installiert da unten. Also das war eigentlich, hatte eigentlich alles einen festen Ablauf. Dann während der Fahrt fertig machen, dann sind wir relativ früh ins Wasser. Ich weiß gar nicht mehr, wie spät es war. Ich glaube 7 oder halb 8 oder sowas, so was um den Dreh rum. Weil der Tauchgang, der dauerte ja 8 Stunden, sollte ja 8 Stunden dauern oder 7,5 Stunden. Und dann muss man irgendwann fertig sein damit. Und ja, ganz normal und dann ins Wasser gesprungen. Und sobald du im Wasser bist, also mir geht es so und ich glaube vielen anderen auch, sobald du im Wasser bist, ist die Nervosität weg. Dann geht es nur noch runter. Dann genießt du dieses Abtauchen in dieses dunkler werdende, erst ins Blaue, dann das Dunkle und am Ende wird schwarz, musst du die Lampe einschalten, das ist schon toll.
Wahnsinn. Ja, du hast natürlich dann auch diese Stille, ne? Dieses, als ob du irgendwie schweben würdest und bist dann, hast keine Geräusche. Das bringt wahrscheinlich dann auch noch mal sehr runter, oder?
Total, total. Also auch du hörst nur deinen eigenen Atem und so, dann bist du also echt, du merkst auch, wie du langsamer atmest irgendwann noch. Das kommt fast automatisch oder vielleicht ist es auch antrainiert, weiß ich jetzt nicht so genau, aber das ist, so geht es mir halt immer, wenn ich tiefer tauche, tiefer getaucht bin.
Wahnsinn. Und dann auf 190 Metern, so wie ich das richtig gelesen habe, haben ja dann bei allen drei Tauchern gleichzeitig die Rebriefer versagt.
Nee, also die haben einen Schaden gehabt bei allen dreien. Versagt hat eigentlich nur meiner. Ich hab bei 190 Meter hat man so ein Klacken gehört, so ein leises Knacken. Erst bei mir, und da habe ich gesagt, da hat es hinter mir, ich war der Erste, der runter ist, und dann hinter mir nochmal zweimal so geknackt. Und das ist einfach so dieses, da ist so ein kleines Alarmgerät in diesem Repriser und das hat einfach dem Druck nicht standgehalten. Und dann ist Wasser reingekommen und bei mir ist in die Elektronik reingekommen. Und deswegen hat der Repriser, da ging nicht mehr. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich unten war. Den musste ich umschalten, weil ich diesen umschalten, den Setpoint, da gibt es verschiedene Setpointe. Da wollte ich umschalten, dann gemerkt, opa, das Ding blinkt bloß nur noch. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt irgendwas nicht, aber was wusste man damals da unten noch nicht? Und dann bin ich auf offenes System, auf das Bailout, was wir dabei hatten, gestiegen und ja, dann war das Problem erstmal gelöst.
Und was hast du dabei gedacht, als du bei 190 Metern, oder war das schon bei 190, oder wo
Da habe
war
ich noch
das
nicht
dann?
gedacht, da habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich habe es erst bei 224,5 erst.
Oh mein Gott, okay. Ich glaube, ich würde Panik bekommen. Und gut, als du es gemerkt hast, wie ging es dir da?
Ich habe wahrscheinlich Scheiße gedacht oder so. Ich weiß es nicht genau mehr, aber da ist die Routine, kam dann zum Ding. Einfach auf Bailout gehen, das war klar. Wenn irgendwas im Gerät nicht stimmt, dann geht man auf das Bailout und das hat dann funktioniert. Und ja, dann natürlich bist du dann nervöser, wenn du merkst, irgendwas ist nicht. Und wenn du auf Bailout musst, das habe ich dann gemerkt, wie schnell so eine große Flasche leer ist, dann. Aber dann fängt wieder das an, das Überlegen, was macht man jetzt, wie macht man. Und ja, dann sind wir hoch und dann hatte ich nochmal ein Problem auf 150 Meter. Das waren so die ersten Dekompressionsstufen. Da hatte ich nochmal ein Problem, da waren meine Flaschen leer. Da habe ich, ja, dann kam aber von hinten der Manfred und hat mir Luft gegeben. Da war es ziemlich eng. Ja, und da sind wir hoch. Und dann habe ich mir auf 80 Metern, haben wir auch das, was wir geübt hatten, haben wir eine Boje hochgeschossen. Ich glaube, gelb war die damals. Dann, das hieß, da muss ein Gerät ist kaputt, wir brauchen einen neuen Repriser unten. Dann hat mir einer einen Repriser drauf auf 80 Meter runtergebracht, einer von den Sicherungstauchern. Ja, und dann bin ich nach oben langsam.
Boah, das ist schon, also ich krieg da Gänsehaut, ne? Ich stelle mir das vor, du bist bei 224,5 Metern unten. Dann merkst du erstmal, dein Gerät funktioniert nicht richtig. So, dann kommt ihr langsam wieder hoch. Habt eure Dekompressionsstufen und dann bei 150 Metern ist deine Flasche leer. Also ist jetzt auch nicht so, manche Taucher erreichen nicht mal 150 Meter und da merkst du dann, dass deine Flasche leer ist. Dann muss dein Kollege dir noch Luft geben und dann wird es ja für ihn ja auch eng, ne? Also das ist ja.
Er hat ja, sein Repriser hat funktioniert, das war bei ihm kein Problem. Der hat weiter funktioniert. Ja, da war zwar dieser Alarmgeber, der Buzzer war kaputt, aber der Repriser an sich hat funktioniert. Und ja, wir hatten eigentlich genug Bailout dabei. Zusammen ist, du gehst nicht nur von einem aus. Also wenn ich alleine getaucht hätte, hätte ich mehr Bailout mitnehmen müssen. Aber so wusste ich, dass die anderen beiden in dem Fall jetzt, dass die auch noch Bailout dabei haben, dass sie mir dann abgeben können. Weil man kann rechnen oder da gibt es Formeln und Dinge, wie viel Luft man in der Minute in der Tiefe verbraucht. Und am Ende, wenn da Aufregung kommt, stimmt nichts mehr.
Ja, absolut. Okay, und dann seid ihr slowly, slowly dann wieder hochgekommen. Und
Genau.
gab es dann noch irgendwelche Probleme oder ging dann der Rest reibungslos?
Und der Rest ging reibungslos. Das Einzige, für mich war das einzige Problem, dass meine Bailout-Tabellen, die ich natürlich hatte, auch nicht mehr gestimmt haben. Und deswegen musste ich, also ich habe also ein bisschen mehr Zeit als geplant draufgegeben. Ich bin auch ganz vorsichtig, langsamer als geplant nach oben gegangen, habe längere Deko-Stufen eingehalten. Also, und einfach um sicher zu gehen und immer wieder in mich reingehört, ist was, funktioniert noch alles gut. Aber war okay.
Okay, und wie war das dann, als ihr aufgetaucht seid?
Eine Erleichterung.
Ja, das glaube ich.
Und damals habe ich noch geraucht, das erste war, ich wollte eine Zigarette haben. Ehrlich gesagt.
Ja, aber voll verständlich. Voll, voll verständlich.
Waren dann 8,5 Stunden und so oder was. Ja.
Und dann, ja klar, als Raucher aufgetaucht und dann nach 8,5 Stunden, da würde ich wahrscheinlich dann, wenn ich noch rauchen würde, auch erstmal noch nach einer Zigarette
Ich
fragen.
habe es Jahr drauf dann aufgehört zu rauchen. Also es ist ein Jahr. Aber an dem Tag habe ich noch geraucht.
Und wie ging es den anderen, als die aufgetaucht waren?
Auch alle erleichtert, total erleichtert. Ich meine, das ist dann doch, wenn was passiert oder wenn man dann weiß, stimmt irgendwas nicht, auch mit dem Kollegen, das ist dann schon Stress. Aber alles okay. Wir hatten uns ja auf 6 Meter, da haben wir uns dann getroffen wieder. Waren schnell ein bisschen schneller oben. Und da konnten wir ja sprechen. Da konnten wir ja alles rausnehmen, Automat und so hat man. Kommen wir sprechen und essen und trinken. War dann, ja genau, da haben sie uns Bratwürste runtergebracht in so einem verschlossenen Gerät, in so einem Schloss, wie sagt man dazu? Also in so einem Case drinnen. Haben wir erst nicht aufbekommen, weil da natürlich der Druck zu groß war und man das Messer reinsteckt.
Echt jetzt?
Damit wieder der Luftdruck gleich ist in dem Case und dann kommt die Bratwurst essen mit 6 Metern
Und
unter
dann
Wasser.
habt ihr unter Wasser noch die Bratwurst gegessen.
Genau.
Na super.
Also es war auch viel Spaß dabei bei der ganzen Geschichte.
Ja, aber ich glaube, so soll es ja auch sein, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also wie gesagt, wir haben es alle drei mehr aus Spaß gemacht, weil es einfach unser Ding war, als auch irgendwelche Gedanken da mit Rekord und so Zeugs.
Ja, so mehr aus Gaudi eigentlich.
Mehr aus Gaudi, genau.
Aber auch schön, weil ich finde, das macht es auch irgendwie wieder super sympathisch, ne? Weil es nicht aus diesem Gedanken heraus ist, ich, keine Ahnung, muss jetzt diesen Weltrekord knacken, sondern das ist wirklich so dieses, hey, wir setzen uns zusammen
Ja.
und wir haben alle gesagt, wir wollen eigentlich mal unbedingt die 200 knacken und jetzt machen wir auch noch eine Schnapszahl draus, einfach weil wir es können und wir machen das jetzt alles und dass sich das dann so draus entwickelt hat, ist natürlich irgendwie auch super schön.
Ja, also tolle Sache auf die Aufnahmen, die wir davor gemacht haben. Wir waren in der Deko-Kammer da und da konnte man nicht gescheit zum Auto aussteigen, weil da einer gefilmt hat und lauter solche Sachen. Es war eine unheimliche Gaudi dabei bei der ganzen Geschichte drumherum.
Ja, Wahnsinn. Okay, spannend. Falls jetzt wir Zuhörer drinne sind, die vielleicht noch gar nichts von Rebriefer gehört haben, magst du noch mal ganz kurz erklären, warum dieses Gerät so besonders ist? Oh, was war das? Ah, das ist der Werbeblock. Jetzt gibt es einen kurzen Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner Suunto. Mit dem Suunto Nautic S bekommst du einen modernen Tauchcomputer, der dich unter Wasser mit allen wichtigen Daten versorgt. Von Tauchtiefe über Tauchzeit bis hin zur sicheren Dekoberechnung und optionalen Luftintegration. Er ist robust, leicht zu bedienen und sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Taucher geeignet. Und das Allerbeste, er sieht aus wie eine Smartwatch. Wenn du also tauchst oder es vielleicht gerade planst, dann schau dir doch auf jeden Fall mal den Suunto Nautic S an. Den Link findest du wie immer in unserer Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das Gerät, das ist ein Kreislaufgerät, was Kreislaufgerät heißt, dass die Ausatemluft wird in einem Atemkalk wird gereinigt Und dann wird der Sauerstoff, der dann in der Luft fehlt, wird dann nachgeschossen. Das heißt, ich kann mit einem, mal ein Beispiel, wenn ich so einen 100-Meter-Tauchgang mache, dann komme ich ohne Bailout, muss ich dazu sagen, sonst kriege ich gleich wieder geschimpft von allen Seiten, kommt man mit einer 3-Liter-Flasche Sauerstoff und mit einer 3-Liter-Flasche Helium-Gemisch aus. Das ist nichts, was man da an Luft verbraucht. Das ist gerade bei den heutigen Kosten, was das Helium ist, irrsinnig teuer geworden, Sauerstoff auch. Die Preise haben sich drastisch erhöht seit ein paar Jahren. Es kostet halt nicht viel, so ein Tauchgang am Ende an Luft oder an Gasgemisch. Und das ist das Schöne. Und wenn man nur so im Sportbereich, im Sporttaucherbereich 40 Meter taucht, dann hat man halt keine Blasen. Das ist das ganz, ganz Angenehme beim geschlossenen Kreislaufgerät. Und man hat also kaum Dekozeiten. Da kannst du, wenn du jetzt mal 40 Meter normalerweise, musst nach 2, 3 Minuten wieder höher tauchen, dann bist du 10, 15 Minuten unten. Das ist aber nur aus dem Bauch rausgesagt. Aber das kommt auch, glaube ich, ungefähr hin und kann es auftauchen. Also das ist dann entsprechend langsam natürlich.
Ja.
Das ist der große Vorteil. Du kannst halt einfach länger im Wasser bleiben.
Auf jeden Fall. Hat sich für dich irgendwas verändert, nachdem du diesen Weltrekord aufgestellt hast? Ich denke mal, du warst natürlich dann erstmal so voll in der Medienpräsenz drin, oder?
Ja, klar, da haben nichts, ja, logisch, haben nichts Leute angerufen. Und da war ich im Flieger mal, da wollten Leute Autogramm haben, das war mir schon peinlich. Ja, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Das war natürlich für den Namen, dadurch hab ich mir einen Namen gemacht, irgendwie, was Reprisertauchen angeht oder was technisches Tauchen angeht. Ja, hat schon was gebracht. Auch das Geschäft auf jeden Fall, muss man schon
Ja,
sagen.
auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja damals gesagt, dass du das jederzeit wieder machen würdest mit dem
Ja,
Weltrekord. Gilt das heute
ja.
immer noch oder nicht mehr?
Weiß ich nicht. Also es ist halt ein Aufwand, solche Sachen machen. Also so Tauchgänge, tiefere, habe ich hinterher auch noch gemacht. Bis 180 Meter und so waren wir schon ein paar Mal noch. 170, 180, 160 Meter. Das kann man ohne großen Aufwand machen. Aber nochmal so einen Aufwand betreiben würde ich nicht. Und ich weiß ja jetzt auch, dass die Geräte nicht dafür ausgelegt sind, so tief zu tauchen.
Ja, das hast du gemerkt.
Das habe ich gemerkt, ja. Also es gibt schon Geräte, die vertragen noch ein bisschen tiefer, aber der Aufwand ist zu groß. Also für mich jetzt, aus meiner Sicht gesehen. Und der Weltrekord ist dann gebrochen worden, ein Jahr oder anders, aber 2 Jahre später. Aber das war's dann jetzt. Mit Reprise hat niemand mehr was gemacht dann, weil das ist nochmal technischer Aufwand irrsinnig groß und auch das Risiko ist relativ hoch.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch verstehen. Jetzt war das Jahr 2003, richtig?
Ja, genau, ja.
Wenn du, ich sag mal, den Volker von 2003 noch mal treffen würdest, was würdest du dem heute raten?
Also ich sage es nicht, was ich gerade denke.
Doch, bitte.
Lass es bleiben, würde ich ihm raten. Tu dir den Stress nicht an. Nein, Quatsch. Also ich glaube, dass ich genau das Gleiche machen würde. Ich glaube, da hat sich nichts geändert. Ich war ganz froh damit. Bin auch stolz drauf, logischerweise. Und ja, ich würde es wahrscheinlich genauso machen wieder.
Ja, glaube ich auch. Ja, und es ist ja wirklich auch eine tolle, tolle Geschichte. Natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Also für alle, die jetzt da gerade zuhören, bedeutet nicht, dass ihr das jetzt auch wirklich auch direkt so ohne Training, ohne alles Mögliche nachmacht. Das war ja auch wirklich lange vorbereitet und gut trainiert und so weiter, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn man sowas macht oder sowas vorhat, dann schaut bitte, dass ihr auf jeden Fall gut trainiert seid, dass es euch gut geht an dem Tag auch. Und ja, dass ihr das wirklich auch so ein bisschen, ich sag mal, beobachten lasst. Ihr hattet einen Taucharzt damals, der euch noch gecheckt hat. Und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig zu sagen, ne?
Also vernünftig bleiben bei der ganzen Geschichte. Kann jeder machen, was er denkt, aber mit Hirn, bitte.
Mithören. Ja, das ist doch ein schönes, schönes Abschlusswort, Volker, finde ich gut. Sehr schön. Also, ihr Erstmal, Volker, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für deine
Gerne.
Einblicke, danke für deine Zeit. Ich glaube, du hast viele da draußen heute glücklich gemacht mit deiner Story, weil viele kennen dich ja auch schon. Und das einfach nochmal von dir zu hören, ist natürlich auch super schön.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke. Dir auch.
Und für alle da draußen, die jetzt sagen, wer oder was ist eigentlich Orca Dive Clubs, da haben wir natürlich was für euch. Und zwar haben wir wie immer hier alle Links in den Show Notes verlinkt. Da seid ihr mit einem Klick direkt auf der Seite. Und falls du diese Folge gerade auf YouTube streamst, natürlich auch hier in der Infobox Orca Dive Clubs verlinkt. Alle Socials, Webseite und so weiter. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen stöbern und schauen, wo die überall auf der Welt vertreten sind. Und vielleicht sehen wir dich ja dann auch in deinem nächsten Tauchurlaub auf einer Orca Dive-Basis. Herzlichen Dank, lieber Volker. Ich freue mich, vielleicht kommst du ja noch mal irgendwann in den Tauchtalk.
Schauen wir mal. Ja, genau. Danke dir auf jeden Fall für deine Geduld mit mir.